diese Branche, in der wir alle arbeiten, ein bisschen zäh ist, brauche ich, glaube ich, euch da draußen nicht erklären. Und das Zähe ist nicht nur dem eisernen Unternehmerwillen zu schulden, den wir alle in uns tragen, sondern natürlich auch so ein bisschen der Digitalisierung und Trends. Ich glaube, oder beziehungsweise ich persönlich finde manchmal, dass wir in Deutschland da so ein bisschen hinterhertraben. Umso schöner ist es dann immer noch zu sehen, dass wir dann gewisse Trends dann doch irgendwie aufschnappen und mitnehmen und erkennen, hey, Moment, das gibt's ja eigentlich schon, lass uns das doch mal machen. Wenn ich nämlich jetzt die Worte Yield Management hier in den Raum werfe, dann werden sich bestimmt einige Touristiker unter euch dann da wieder erkennen und finden und sagen, ja klar, natürlich, Hotels und Airlines, die machen das schon seit Jahrzehnten, seit Jahrtausenden, wenn nicht sogar schon seit der Steinzeit, aber warum machen wir das eigentlich nicht? Und da kommen wir genau heute ins Spiel mit dem Thema Dynamic Pricing und ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zum Freizeitgeflüster, dem Podcast des VDFUs. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und aller Größe in den Bereichen Operations, HR und Guest Experience und in dieser Guest Experience werden wir heute ein wenig herumschwimmen mit dem Thema Dynamic Pricing, denn da gibt es ganz, ganz viele tolle Themen, die wir heute anreißen werden und wir haben auch jemanden, der das Thema heute mitgebracht hat. Ich hätte jetzt gerade so einen Radioduktus irgendwie im Kopf und wollte sagen, wen haben wir denn hier in der Leitung? Aber
Jetzt
wen
ist
haben wir
was
denn
mit
da?
Telefonieren
Das ist
heute,
wirklich,
also.
ja, das ist ein richtig, richtig entspanntes Gespräch. Wir haben hier die Jessica Levers von der IST-Hochschule. Hallo.
Hallo Stefan, es freut mich, dass wir heute wieder gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Sehr
Ja,
schön
und
und dann zu so einem spannenden Thema.
voll. Und heute haben wir nicht das Thema vor uns, dass wir innerhalb von 60 Minuten hier aus diesem Podcast finden müssen, wie wir das beim letzten Mal hatten,
Genau.
zum Thema Escape Room, sondern heute geht es mal um etwas, was so richtig hinter den Kulissen ist. Und bevor wir da jetzt mit dem Thema reingehen, Jessica, stell dich doch bitte nochmal ganz kurz vor, damit die Leute auch wissen, wer bist du eigentlich?
Na klar, gerne. Also mein Name ist Jessica Lefers und ich bin bei der IST-Hochschule für Sales und Marketing zuständig und das bei uns im Fachbereich Tourismus und Hospitality. Aber mein größter Grund, warum ich hier bin, ist meine Mitgliedschaft im Resort Education und wir freuen uns, euch attraktive Themen näher zu bringen und dass ihr auch so ein bisschen Learning mitnehmen könnt aus dem Verband.
Und mein größtes Learning ist, ich sollte mir langsam mal angewöhnen, Jessica zu sagen, anstatt Jessica, aber ich habe das so in mir drin einfach.
Das ist das
Also,
Ruhrgebiet, das ist in
du
Ordnung.
kannst mich auch einfach als Stefan mit PF ab heute aussprechen, das ist voll in Ordnung. Aber jetzt erzähl mal, du hast vorhin im Vorgespräch schon gesagt, das Dynamic Pricing-Thema ist für dich nicht so ganz unbekannt, weil du auch gerade zuletzt erst eine Erfahrung damit gemacht hattest. Was genau hat es damit auf sich?
Na klar, ich teile gerne meine Anekdote zu Dynamic Pricing. Und zwar just am Wochenende habe ich wie wahrscheinlich viele einen Dienstleister per App genutzt, der mich in die Altstadt in Düsseldorf gebracht hat. Und der Hinweg, der war auch vollkommen in Ordnung preislich gesehen. Also da habe ich 10 € bezahlt für eine Strecke. War so circa um 8 Uhr abends. Und dann auf dem Rückweg war ich ganz schockiert, weil ich habe als gleicher Nutzer in die gleiche App geschaut. Okay, ich war vielleicht ein bisschen ein anstrengenderer Nutzer, wer weiß das? So um 3 Uhr nachts. Aber da war der gleiche Weg tatsächlich 30 €. Und das war
Was?
meine Erfahrung, also meine letzte Erfahrung mit Dynamic Pricing. Es gibt also scheinbar schon Anbieter, die das stark nutzen.
Das wusste ich gar nicht, dass es bei solchen Transportunternehmen auch schon implementiert ist.
Sehr stark. Also, wenn jemand jemals in Rotterdam nachts an Silvester mit einem Dienstleister nach Hause fahren wollte, was etwas weiter außerhalb ist, da kann man auch von Preisen wie 200 und 300 € für 30 Kilometer sprechen.
Das
Also.
war aber jetzt eine sehr spezifische Situation, die man sich hätte jetzt, glaube ich, so nicht schnell ausdenken können. Aber
Weiß das?
Jessica, dann sind wir ja auch schon direkt, Jessica, direkt beim Thema. Warum hast du uns Dynamic Pricing mitgebracht und vor allen Dingen, wen hast du uns als Expertin zum Thema mitgebracht?
Genau, ich habe das mitgebracht, weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, auch für die Freizeitindustrie. Und wir sollten da wieder den Faktor nutzen, dass wir aus anderen Branchen lernen können. Und das ist sicherlich ein Thema, was noch starken Entwicklungsbedarf hat. Und ich habe heute die Sarina Erni mitgebracht, die uns so ein bisschen ins Thema führen wird und ja uns zeigen wird, wie weit das dann schon in der Freizeitindustrie ist und wo wir vielleicht auch ansetzen können und das umsetzen können. Sarina, hallo.
Hallo miteinander, herzlichen Dank. Schön, dass ich
heute hier sein. Ich bin gespannt, dieses Thema in den nächsten Minuten ein bisschen genauer mit euch zu besprechen.
Ja, wir sind auch schon sehr gespannt.
Magst du dich noch mal einmal kurz vorstellen, Sarina?
Sehr gerne, ja. Genau, ich bin die Sarina Erni, arbeite bei der Firma Smeets, so ein Kassensystem, Buchungs-, Ticketing, wie auch immer das man nennen möchte. Bei uns ist auch das Dynamic Pricing seit Anfang schon ein großes Thema, weshalb ich ein bisschen darüber näher erzähle. Zusätzlich habe ich auch tatsächlich meine Masterarbeit über das Thema Dynamic Pricing gemacht in der Kultur- und Freizeitindustrie und hoffe, da auch ein bisschen Inputs erbringen zu können.
Da bin ich gespannt, ob du meine Anekdoten teilen kannst.
Ja, genau. Also vielleicht bezüglich deinem Beispiel zuvor, das Thema, also Dynamic Pricing gibt es nicht seit heute oder gestern, sondern tatsächlich schon ein bisschen länger. Hat eigentlich angefangen in den, einen Moment, in den 1970er Jahren. Also es gibt es nicht schon wirklich seit 1000 Jahren, Stefan, aber doch schon ein paar Jährchen, und zwar dort in der also Flugindustrie mit dem Revenue Management. Danach ist es eigentlich ein bisschen in die Hotelbranche rübergestiegen. Und seit Anfang 2000 ist es auch schon mehr in der Football-Industrie und bei den US Sports Leagues. Und genau, und danach sind dann auch E-Commerce und eben auch Anbieter reingekommen, die Transportunternehmen tätigen. So.
Ja, spannend. Und kannst du uns noch ein bisschen erklären, wenn du gerade auch deine Masterarbeit darüber geschrieben hast, wie denn Dynamic Pricing funktioniert? Vielleicht werden wir nicht allzu technisch, aber ich glaube, ein bisschen in die Technik müssen wir einsteigen.
Sehr gerne, ja. Also es gibt darüber tatsächlich einen Artikel über Dynamic Pricing, da eine Definition da festgelegt wird, aus dem Jahre 1989 von Kimes. Und zwar gibt es da eigentlich sechs Punkte, die man erfüllen muss, damit man Dynamic Pricing anwenden kann. Und zwar ist das der erste Punkt, die relative fixe Kapazität. Also zum Beispiel in einem Hotel, man hat Zimmer und die sind halt relativ fix. Man kann das nicht wirklich vergrößern. Oder auch das gleiche in einem Flugzeug. Die Nachfrage, die in verschiedenen Marktsegmenten aufgeteilt werden kann. Also man adressiert vielleicht Familien, Paare und so weiter und so fort. Dass es einen verderblichen Bestand ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die richtige Übersetzung ist vom Englischen her. Aber ein Flugzeug halt, das gestartet ist, ein leerer Sitzblatt hat, den kann man nicht wiederverwenden. Also weil das Flugzeug ist gestartet. Genau. Dann die Nummer vier wäre ein Kauf von den Produkten lange vor dem Verbrauch. Also dass man das nicht last minute eigentlich in der Regel macht. Die Nummer fünf ist die erhebliche Nachfrageschwankung, also zum Beispiel mit saisonalen Unterschieden, tagesabhängig und so weiter und so fort. Und dann die Nummer sechs ist die niedrige Absatzgrenzkosten und hohe Produktionsgrenzkosten. Also eigentlich, man hat ein Grundinvestment, und um da aber viel mehr Kunden beschäftigen zu können oder begrüßen zu dürfen, braucht es eigentlich nicht viel mehr Ressourcen. Was dann später noch, circa 10 Jahre später dazu kam, ist ein siebter Punkt, und das ist die vorhersehbare Nachfrage. Genau, also das ist dann eigentlich so sieben Punkte, die man sagen kann, okay, werden diese erfüllt? Wenn ja, kann man Dynamic Pricing anwenden.
Können wir das vielleicht auf die Freizeitbranche übertragen? Also wo gibt
Ja,
es denn
sehr gerne.
Punkte, dass man das in der Freizeitbranche dann anwenden kann?
Okay, also zum Beispiel, wenn wir jetzt nochmal alles durchgehen, die relativ fixe Kapazität ist auch, man hat einen Freizeitpark oder vielleicht sogar ein Escape Room oder wie auch immer mit Timeslots, dann ist es eigentlich relativ fix. Man kann da nicht viel mehr Leute reinbringen. Das heißt, dieser Punkt ist eigentlich schon erfüllt. Dann die Nachfrage, die in verschiedenen Marktsegmenten aufgeteilt werden kann. Ich glaube, das können vor allem die Marketingmanager der verschiedenen Freizeitperke gut beantworten. Also da zielt man sicherlich auf verschiedene Segmente zu. Dann die verderblichen Bestände hier auch wieder, wenn der Park heute nicht voll ist, dann ist es eigentlich vergeben. Klar, man kann dann morgen wiederkommen, aber heute kann es nicht mehr genutzt werden. Dann der Kauf von Produkten lange vor dem Verbrauch, das denke ich, ist vor allem auch mit dem Online-Ticketing mehr und mehr aufgekommen. Also, dass halt die Leute nicht mehr an zum Freizeitpark selber gehen und dann an der Kasse vor Ort kaufen, sondern eher online vor Ort, also online zuvor. Und dann die erhebliche Nachfrageschwankung, das denke ich, kennen alle, wenn es Schlechtwetter ist, ist vermutlich für einen Freizeitpark im Freien das nicht wirklich gut. Unter der Woche, am Wochenende, Ferienzeiten, also da gibt es viele Unterschiede auch. Die niedrigen Absatzgrenzkosten und hohe Produktionsgrenzkosten heißt eigentlich, man braucht, der Park muss geöffnet werden, es müssen Mitarbeiter da sein. Ob ich jetzt 100 Besucher habe oder 150 oder 1000 oder wie auch immer, ne, kommt eigentlich in der Regel nicht so viel, also macht nicht so einen großen Unterschied. Ich brauche trotzdem ein paar Mitarbeiter. Und die können dann wirklich auch genutzt werden. Oder das Gleiche auch mit Gastro oder wie auch immer, ob ich da wenig Leute drin habe oder viel.
Also das heißt sozusagen, dass man immer einen Grundbestand an Mitarbeitenden braucht, egal wie viele Gäste im Park sind. Und klar,
Genau.
umso mehr Gäste dann irgendwann da sind, umso höher wird auch der Mitarbeiterstamm. Aber es gibt erstmal eine Grundkapazität, die immer erfüllt sein muss.
Richtig, genau.
Okay.
Genau, und dann das Letzte wäre die vorhersehbare Nachfrage. Das denke ich auch in der Regel, passt das gut, weil man sagen kann, okay, ich weiß, Samstag, Sonntag kommen viele Leute, Montag vielleicht sind wir sogar zu, weil wir wissen, da kommt niemand. Dann ist wieder Urlaubszeit, Sommerferien und so. Da weiß ich auch, es kommen wieder mehr Leute. Also genau, das wird dort eigentlich auch gut erfüllt dabei.
Du hast ja gerade ja schon gesagt, dieses die Produkte, die wir hier anbieten im Tourismus und in der Freizeit, die sind ja, von dieser Verderblichkeit, die du gerade gesprochen hast. Also unsere Serviceleistungen zu beschreiben, ist ja gar nicht mal so einfach. Das fällt einem ja auch immer selber auf, wenn man das mal versucht, anderen Leuten zu erklären. Und dann haben wir noch dieses, was du auch gerade gesagt hast, dieses, es wird eigentlich sofort konsumiert, während es produziert wird. Ich musste gerade selber noch mal lange nachdenken, das ist schon lange her, dass ich das Wort gehört habe. Uno acto Prinzip ist das, was auf Serviceleistungen zurücktrifft. Aber jetzt mal mit dieser Historie im Blick und diesen Vorteilen, die du gerade genannt hast, mal eine ganz, ganz random offene Frage. Warum hat das so lange bei uns gedauert? Wie findest du das? Weil wenn du dich ja wahrscheinlich auch mit deiner Masterthesis da so ein bisschen mit beschäftigt hast, warum hat die Freizeitbranche vielleicht nicht schon eher realisiert, dass wir gerade auch das Thema Personalkosten damit ja viel besser absteuern können?
Ja, ist eine sehr gute Frage.
Was sagt dein Gefühl?
Also hundertprozentige Antwort habe ich dazu noch nicht, aber ich denke, Digitalisierung hat in der Freizeitindustrie ein bisschen länger gebraucht, also auch in anderen. Man sieht in den Sportindustrien eigentlich ist es auch erst seit ein bisschen mehr als 20 Jahren, dass man das macht. Ich denke, online Verkauf allgemein hat auch mega lange gedauert, wozu zum Beispiel auch Corona ein bisschen geholfen hat. Genau. Und dann einfach die Ängste. Also es braucht trotzdem einen Initialaufwand, um so eine neue Strategie anzuwenden. Man sollte das nicht unbedingt von heute auf morgen machen. Dazu kommen wir vermutlich auch noch später. Genau. Und das heißt, man muss sich auch ein bisschen näher dazu überlegen, wie man das machen möchte.
Du hast es gerade jetzt schon so ein bisschen angesprochen. Also es gibt Vorteile und es gibt Herausforderungen bei Dynamic Pricing. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen da so zwei verschiedene Parts betrachten. Also einmal müssen wir sicherlich die Unternehmen betrachten, auf der anderen Seite die Kunden. Du bist jetzt gerade schon so ein bisschen in die Unternehmen reingestiegen. Deshalb würde ich mit meiner Frage da ansetzen. Ich bin immer ein positiver Mensch, deshalb ich bin erst für Vorteile. Also welche Vorteile bietet denn Dynamic Pricing für Unternehmen?
Also es ist, es gibt dann eigentlich Dynamic Pricing, sollte zum, also halt, kann verschiedene Ziele haben. Entweder möchte man wirklich nur einfach mehr Umsatz generieren, dadurch, oder auch zum Beispiel die Besucherströme ein bisschen, wie sagt man dem, zu
Steuern.
verteilen. Ja, genau. Also man muss sich zuerst dem Ziel bewusst sein. Danach kann man sagen, in der Regel buchen die Leute früher. Frühere Buchung heißt bessere Vorausplanung. Ich weiß dann eher zum Beispiel, okay, für diesen Tag habe ich schon so und so viele Buchungen. Das heißt, für die Gastro muss ich ein paar Chicken Nuggets mehr bestellen oder weniger oder wie auch immer. Also das heißt, auch die Ressourcen im F&B-Bereich kann ich dann zuvor besser planen. Es gibt auch, dass die Leute dann früher buchen, haben sie ein bisschen schon vergessen, was sie überhaupt schon bezahlt haben und geben dann in der Regel vor Ort mehr aus. Also das kann auch eine Strategie sein, dass man eigentlich nicht nur unbedingt mehr Einkommen generieren möchte durch das Dynamic Pricing, sondern halt Anreize setzen, damit die Leute buchen und danach eigentlich vor Ort wieder mehr ausgeben.
Und
Ja.
ich meine, es ist sicherlich nicht alles positiv. Also das klingt jetzt alles natürlich total toll. Also wenn ich jetzt ein Freizeitunternehmen führen würde, würde ich sagen, okay, morgen machen wir Dynamic Pricing. Warum haben wir es nicht schon vor 10 Jahren angefangen? Aber welche Herausforderungen gibt es denn?
Also das Ganze, was wichtig ist, ist eine gute und frühzeitige Planung. Was wir auch sehen, ist immer, dass man sagt, ja, der höchste Preis ist vor Ort, weil man möchte, dass die Leute online buchen. Das heißt, es muss ein gutes Marketing dann auch gesetzt werden, gute Kommunikation. Dazu kann man dann zum Beispiel sagen, ja, es gibt einen Abpreis. Also kauft die Tickets online zum günstigeren Preis. Man sollte die Mitarbeiter auch richtig schulen dafür, gewisse Guidelines setzen. Ja, und dann sollte es eigentlich kein Problem geben. Also ich habe da auch eine Umfrage gemacht bei verschiedenen Parks und die hatten, das meiste war, warum setzen wir es nicht um? Ja, weil wir Angst haben auf die Reaktion unserer Kunden, da wir aber auch, also dem schon bewusst sind, weil eben, wenn wir ein Auto bestellen oder ein Flugzeug buchen, sehen wir auch schon, wie die Preise sich ändern. Also die Leute sind sich eigentlich dem schon viel mehr bewusst, als wir uns das zugeben, sozusagen.
Gibt es von dir irgendwie so einen zeitlichen Rahmen als Empfehlung, also wenn man darüber nachdenkt, das umzusetzen, also wirklich von der vielleicht Einführung von Online-Tickets bis hin zur, ja, kompletten Implementierung. Gibt es da irgendwie so eine zeitliche Guidance, die man nutzen kann?
Ja, also ich würde sagen, es ist immer gut, neue Preisanpassungen auf die neue Saison zu setzen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, man möchte zum Beispiel nächstes Jahr das Ganze ansetzen, dann wählt man einen höheren Preis für vor Ort. Man muss dann auch zum Beispiel vielleicht irgendwelche Plakate oder so, wo die Preise angeschrieben sind, ändern und anpassen. Und dann kann man das eigentlich gut starten. Und man kann dann aber auch sagen, man möchte das Dynamic Pricing erst ansetzen bei einer gewissen Belegungsrate, also dass das nicht von Anfang an stattfindet. Was ein anderer Punkt, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man AB-Testing zum Beispiel macht. Also das heißt, wenn online die Tickets gekauft werden, dass zum Beispiel 30% sehen immer den gleichen Preis, also dort ändert sich nichts. Und bei den anderen 70%, die sehen das Dynamic Pricing. Und so kann man dann auch wirklich sehen, ist die Strategie, die ich anwende, bringt die mir was? Und wie reagieren die Leute drauf?
Du hast jetzt gerade bei den Herausforderungen auch angesprochen, dass die größte Angst der Parks oder das, was du rausgearbeitet hast, die Angst davor ist, den Gast zu verlieren oder den Kunden zu enttäuschen. Ist das wirklich so? Also, welche Nachteile gibt es für den Kunden bei Dynamic Pricing?
Es kommt immer darauf an, wie man es auslegt.
Okay.
Also klar, man kann dann sagen, ja gut, die Achtung, Achtung, die Preise werden höher, aber in der Regel eben würde ich sagen, ist es am besten vor Ort den höchsten Preis zu haben und damit den Anreiz zu setzen, online zu kaufen. Und wenn man es dann auch gut auslegt, kann man sagen, dann Randzeiten haben auch Familien vielleicht mit einem kleineren Budget dafür mehr die Option, sich einen Ausflug in den Freizeitpark zu gönnen.
Und was sagst du zu dem Thema? Also, das kann ich mir vorstellen, dass das bei vielen aufkommt, das Thema vor Ort, also eine Enttäuschung vor Ort, dass der Kunde wirklich direkt vor der Kasse steht und sagt, das ist jetzt ja hier viel teurer, als ich gestern online gesehen habe. Wie geht man damit um?
Das, also, da habe ich auch nachgefragt und die meisten haben gesagt, dass diese Fragen seien fast nicht aufgetaucht. Also viel weniger, als man gedacht hat. Und die einzelnen paar Fälle, dann erklärt man es halt, ja, im Flugzeug, da kaufen sie auch ihr Ticket x Monate im Voraus oder das Gleiche. Wir müssen auch Sachen besser planen können. Genau. Und das nächste Mal kaufen Sie halt besser online. Also klar, man muss dann eben auch gewisse Guidelines zuerst erstellen und auch die Mitarbeiter schulen und vielleicht auch am Anfang ein bisschen da sein, falls es irgendwelche solche Komplikationen gibt. Aber in der Regel sind das Einzelfälle tatsächlich.
Alles klar. Und jetzt haben wir so ein bisschen die Negativität, beleuchtet, also was passieren kann, wenn. Aber was sind denn die Vorteile der Kunden? Also was sollte man in so eine Guideline schreiben, was die Mitarbeitenden antworten vor Ort? Was bringt das?
Also, genau, wie gesagt, dass auch zum Beispiel eine Familie oder so mit einem kleineren Budget sich einen Ausflug in den Freizeitpark erlauben kann. Es ist ein anderer Anreiz, also Dynamic Pricing geht zum Beispiel auch, man könnte auch viele Promo-Codes rauslassen, zum Beispiel. Und das ist ja dann auch ein Anreiz, um den Preis zu tiefer zu setzen und so einen Anreiz zu erstellen. Und dann kann man auch einfach sagen, wir haben zum Beispiel keine wirkliche Promo-Codes mehr, dafür Dynamic Pricing. Und so können sich die Leute auch wieder etwas anderes aussuchen. Und in der Regel auch, wenn man sagt, ja, es ist ein günstigerer Preis, also kommt dann darauf an, wie der Freizeitpark das Ganze auslegt, welche Strategie dann wirklich angewendet wird. Aber man kann dann je nachdem auch von Freizeitpark genießen, der zum Beispiel weniger voll ist. Und so ist dann halt auch das schönere Erlebnis vor Ort.
Ja, sehr spannend. Wir sind ja schon so ein bisschen an der Praxis dran vorbeigeschlittert, aber ich würde
Ja.
gerne noch ein bisschen tiefer reingehen in die Praxis. Wir haben schon von vielen Branchen außerhalb der Freizeitindustrie gehört, die Dynamic Pricing seit, helf mir, aber ich glaube 1970 war es, nutzen. 1989 ist auch noch in meinem Kopf. Also ein bisschen was habe ich schon gelernt heute. Aber hast du vielleicht auch ein Praxisbeispiel für uns von einem Park, der das schon umsetzt oder in Zukunft umsetzen möchte?
Also es gibt Parks wie zum Beispiel die Disney Parks oder auch die Universal Studios. Ich weiß, dass es im VDFU auch weitere Parks gibt. Da würde ich aber dann eher sagen, Let's Talk zum Beispiel auf mein VDFU näher und diese Parks dann auch direkt anschreiben. Und man sieht aber dort schon, ja, also dass es denen auch mehr Einkommen gebracht hat, die Besucherströme besser geleitet werden konnten. Genau. Also ein richtig konkretes Beispiel habe ich jetzt gerade nicht. Aber es gibt definitiv viele Beispiele schon, an die man sich am besten auch direkt anwenden kann.
Ja, sehr spannend. Also gerne, wer das schon macht, wer dann hier nachher zuhört, kann das kommentieren oder auch seine Erfahrung teilen, uns im Nachgang sonst auch kontaktieren. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, um einfach mal als Best Practice Beispiel, ja,
Das
zur
wäre
Verfügung
super,
zu
ja.
stehen. Genau, dann, wir waren schon beim Kunden. Also was immer auch so ein bisschen, ja, in der Literatur mitschwingt und auch in der Diskussion, ist auch immer die Transparenz tatsächlich. Und auch die Kundenbeziehung. Also wir hatten es schon so ein bisschen, aber hat das wirklich Auswirkungen auf die Kundenbeziehung oder stärkt es vielleicht ja sogar? Also nicht nur negative Auswirkungen auf die Kundenbeziehung sind hier gefragt. Vielleicht kannst du das nochmal ausführen.
Ja, also man kann sagen, klar, wenn man es, es ist auch wichtig, bei so einem Dynamic Pricing zum Beispiel ein Minimum- und Maximumpreis zu setzen. Also es gibt da auch das Beispiel von einer berühmten Sängerin aus Amerika, wo dann die Tickets sehr, 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 jetzt habe ich den Faden verloren.
Überteuert.
Ja, genau. Waren. Ich wollte günstig sagen, aber es war ja das Gegenteil. Anyway. Genau, und das hat natürlich dann schon schlechte Feedbacks und so gemacht. Also das ist wirklich wichtig, dass man da ein Minimum- und ein Maximumpreis setzt und dort ein bisschen Transparenz reinbringt. Man wird nie alles sagen können oder auch vielleicht wollen, aber man weiß in der Regel, Dynamic Pricing wird angewandt wegen Wettervorhersage, wie viele Buchungen schon gemacht wurden, historische Buchungen allgemein oder auch für andere, also Forecasting im Bereich von, wie viele Leute erwarte ich an diesem Wochenende. Genau. Und wenn man da natürlich zu hohen Preis plötzlich macht oder auch zu tiefen Preisen. Also man kann dann zum Beispiel auch so Last-Minute-Offers anbieten. Und wenn dann die natürlich sehr, sehr, sehr tief sind im Gegensatz zu anderen, dann ist es natürlich für den Endkunden auch nicht wieder angenehm. Also man muss da schon ein Mittelding finden und es ist auch wichtig, irgendwo anzufangen und dann aber auch kontinuierlich dran zu bleiben.
Wir sind ja in Deutschland immer eine große Behörde und ein Land der Gesetze. Denkst du, dass es auch einer gesetzlichen Regelung bedarf für Dynamic Pricing, also dass das mit aufgenommen wird?
Könnte kommen. Da habe ich mich jetzt nicht persönlich mehr damit beschäftigt, aber natürlich. Also man sieht schon, Dynamic Pricing trifft nicht immer nur auf positive Reaktionen und dass man da dann gegen Preisdiskriminierung und so geht, das könnte natürlich schon mal kommen. Aber ich denke, heute Morgen nicht.
Das finde ich eine spannende Frage von der Jessica, weil also man ist ja, wenn man jetzt auf Convenience Stores guckt, das einzige Argument, was sie haben, sind ja am Ende des Tages nur die Preise. Jetzt sind wir ja in der Experience Economy. Bei uns ist es noch ein bisschen anders, aber durch diese starke Verderblichkeit unserer Produkte, sprich, wenn das, ich finde diesen Satz immer noch so super toll von dieser Rina und das ist auch dieses Paradebeispiel aus jedem Tourismuslehrbuch. Eine verfallene Buchung in einem Zimmer kann, in einem Hotel kannst du nicht in der Regel 1:1 ersetzen. Das heißt, das Zimmer ist in dem Falle weg, verbraucht.
Genau.
Genau, verdorben, würde man dann wahrscheinlich in der Obsttheke dann sagen. Und ich moderiere mich gerade beim Reden selber in so eine Sackgasse, aber ich hoffe, ich finde die Kurve gleich noch aus dem Satz. Genau, das Thema Preiswettbewerb, das ist dann ja das ausschlaggebende Kriterium, aber auch natürlich das Vollkriegen deiner Freizeitattraktion. Wenn man jetzt aber den Kontrahenten vom Dynamic Pricing gegenüberstellen würde, und zwar das Couponing, was in Deutschland zum Glück ja nicht so krass ist, also so 2-für-1-Gutscheine, 20%, also wenn man mal so nach UK schaut oder USA, da kommen die Leute mit ja gesammelten Mappen an, wo tausende Coupons drin sind, damit sie ihren Großeinkauf damit bestreiten können. Würdest du sagen, dass Dynamic Pricing deutliche Flexibilität oder flexiblere Möglichkeiten bietet, im Gegensatz zu Couponing? Oder würdest du sagen, Couponing ist besser, weil das ist eigentlich steady und man kann den Markt dadurch anders steuern?
Denke es, also das eine schließt das andere nicht aus. Man kann, kommt auch darauf an, wo und wie man Daten sammeln möchte. Also wenn die Leute dann über die eigene Webseite zum Beispiel dann auch buchen, sieht man, welchen Preis hat am besten funktioniert. Beim Coupon oder Promotionscode oder wie man das auch immer nennen möchte, ist vielleicht das Tracking dahinter ein bisschen schwieriger. Je nachdem, ne, wie man es anwendet. Oder dass man dann halt sagt, ja, eigentlich ist gedacht, dass die Leute das einmal brauchen, aber schlussendlich verteilen sie das mit allen ihren Freunden, ne? Also deshalb denke ich, gibt es dort schon ein bisschen beim Dynamic Pricing ein bisschen mehr Regelungen sozusagen. Und dahinter ist ja auch dann noch wieder die liebe KI. Und das hat man beim Promocode
Das
nicht.
stimmt. Ja, das stimmt. Da hast du recht.
Ansonsten, ich habe mir noch den Punkt aufgeschrieben, ethische Verantwortung, die man ja auch irgendwie mit Dynamic Pricing übernimmt. Also ethische Verantwortung meine ich da eigentlich, wie du es schon ein bisschen mit der Sängerin angesprochen hast, wo dann Tickets einfach viel zu viel kosten. Aber auf der anderen Seite auch, wenn ein Ticket viel zu wenig kostet, da hat man ja auch irgendwie, ja, sage ich mal, eine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden. Weil klar, es ist natürlich nie schön, dass, ja, wir bleiben jetzt mal beim Hotelbeispiel, das liegt mir deutlich näher, aber das, es ist nie schön, dass ein Hotelzimmer leer steht. Aber es gibt auch einen Preis, unter den man nicht gehen sollte, weil dann die Reinigung des Zimmers, das Personal, was dann da rein muss, etc., oder das Frühstück, was dabei ist, was auch immer, teurer ist als das, was man eingenommen hat. Und dann kann man es auch besser sein lassen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen ausführen.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, man hat als Park oder als Hotel oder wie auch immer definitiv eine ethische Verantwortung und dabei einfach fair zu handeln und die Preismodelle auch so zu gestalten, dass die Kunden nicht das Gefühl haben, dass man ausgenutzt wird. Genau. Und das eben, sei es mit Maximumpreis oder Minimumpreis. Und da muss man aber auch seinen Weg finden. Ich glaube nicht, dass man. Wir implementieren Dynamic Pricing heute und alles ist perfekt schon in einer Woche, sondern eben man muss da auch dranbleiben und auch offen sein für Feedback von seinen Kunden und da dann, das ist ein Lernprozess auch.
Da schlittern wir schon so ein bisschen meinen nächsten Punkt. Hast du denn auch noch Tipps für unsere Zuhörenden des VDFU, die noch nicht Dynamic Pricing selber machen oder es noch nicht angestoßen haben? Wie startet man mit der Implementierung? Was sind so Punkte, die man machen muss, damit man mitmachen kann?
Also, da würde ich sagen, ist eine frühzeitige Planung wichtig, dass man sich dabei aber auch klare Ziele setzt. Was will ich mit dem Dynamic Pricing erreichen? Ist es, dass ich frühere Buchungen möchte? Ist es, weil die Besucherströme mehr verteilt werden sollen oder mehr Umsatz? Ich kann auch mit dem Dynamic Pricing starten, das zum Beispiel nicht automatisiert ist, also sagen wir, wenn ich 80% vom Park, also von der Kapazität ausgefüllt ist, wird der Preis ein bisschen höher oder tiefer oder wie auch immer. Also, dass man da so ein bisschen Regeln einfach reinsetzt. Man sollte das Ganze schrittweise planen. Also, vielleicht startet man mal mit einem Produkt oder vielleicht sogar nur mit einer Preiskategorie. Also, nicht das Dynamic Pricing auf Erwachsene, Kinder, Studierende und so weiter und so fort anwenden, sondern vielleicht mal nur mit einer dieser Preiskategorie anfangen. Man sollte auch einen guten Technologiepartner wählen und dabei halt auch zuerst überlegen, was will man damit erreichen. Ständige Optimierung, wie gesagt, man muss dranbleiben und das dann auch kontinuierlich verbessern. Gutes Marketing ist wichtig, eben, dass man da auch die ganzen Kommunikationskanäle darauf ausleitet. Vielleicht, wenn man alte Plakate mit den Preisen vor Ort hat, dass man das halt anpasst. Online kann man dann sagen, ja, Es gibt und kaufe online, kann bis zu so und so viel günstiger sein als vor Ort oder wie auch immer, also dass man da sich auch diesbezüglich das gut überlegt. Die Schulung der Mitarbeiter, dass sie das auch verstehen. Also mir hilft das allgemein auch, zum Beispiel, wenn mein Chef mir was sagt, hey Sarina, kannst du das und das machen? Dann möchte ich auch immer gern verstehen, ja, warum? Also was ist das Why dahinter? Genau, das finde ich auch ganz wichtig. Und dann eben auch diese klaren Guidelines mit den Mitarbeitern, wie soll man auf Einzelfälle von Reklamationen oder so eingehen?
Hast du auch noch einen Tipp? Also wir hatten jetzt gerade schon so ein bisschen dieses Couponing mit drin. Aber macht es dann Sinn, eher Rabatte vermutlich auf die Online-Tickets zu geben, wenn man sowas überlegt, als dann auf Tickets vor Ort? Weil dann würde man ja wieder den Vor-Ort-Verkauf eventuell
Genau,
ankurbeln, oder? Okay.
richtig. Also das würde ich sicher empfehlen, ja.
Also man kann es auf jeden Fall beides auch kombinieren.
Man könnte, ja, auf jeden Fall. Genau. Aber dass der Preis eigentlich vor Ort immer fix bleibt, klar, mit Coupons oder so, die kann man dann auch vor Ort anwenden. Aber jetzt zum Beispiel das volle Dynamic Pricing würde ich jetzt nicht vor Ort anwenden. Vielleicht kommt das, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich da auch noch zu konservativ und in 5 Jahren sieht das Ganze anders aus, aber who knows?
Aber ich finde, du triggerst schon so die richtigen Punkte mit deinen Argumenten. Und ich glaube, ein Punkt, den man hier auch nochmal wirklich weit nach vorne stellen kann, ist nicht nur das Plus für die Gäste und auch das große Plus für die BetreiberInnen im Sinne von Kostensteuerung oder halt das ganze Yield Management. Eine Sache, die ich immer ganz unterschätzt finde beim Dynamic Pricing und generell auch beim E-Ticketing ist, Daten sammeln. Das ist ein so unglaublich gutes Marketing-Tool für euch da draußen. Und natürlich kommen die jetzt wahrscheinlich dann da auch eher, ich sag mal, kleinere Parks um die Ecke, die sagen, ja, wo soll ich das denn noch machen? Naja, die meisten Ticketanbieter haben ja schon den Datenpool vorrätig und den könnt ihr ausschöpfen. Es gibt Dashboards, es gibt Auswertungsmöglichkeiten und du hast auch ja auch schon das Thema KI gerade angesprochen. Ich habe auch schon mit verschiedensten Dynamic Pricing-Anbietern gearbeitet. Und das ist so krass, was man nachher dann plötzlich in diesen Masken sieht, wie das System einem ausrechnet, das wird ein tendenziell voller Tag, das wird ein tendenziell leerer Tag, der Preis wäre für diesen Tag angemessen und man sitzt davor und denkt sich so, ah, woher weiß er das? Wo hat er die Daten? Ja, natürlich, klar, durch die ganzen Buchungen. Und das ist so viel wert für Marketingaktivitäten, für Operations. Also da kann man so viel darüber hinaus noch rausnehmen, dass ich deine Argumente noch nehmen würde und sagen würde, ja, das ist wirklich super, super hilfreich in den meisten Lebenslagen und gerade auch für kleinere Betriebe, denke ich mal, am Ende des Tages geht es da auch um ein paar Euros, die man vielleicht sogar dadurch irgendwie wieder reinholen kann oder halt sparen kann.
Auf jeden Fall, genau. Und auch, dass man diese Daten sammeln kann, erreicht halt auch nicht, wenn man das nur eine Woche macht oder nur einen Monat. Das ist auch ein langjähriger Prozess dann oder monatiger. Also ich denke aber, in einer Saison kann man auch dann schon viel lernen und wieder die neuen Insights während der Saison zum Beispiel sogar schon anpassen. Also man verteilt ja dann, also unterscheidet dann auch viel zwischen Frühling und dann Hauptsaison im Sommer, dass man halt etwas schon ausprobiert im Frühling und dann wieder für den Sommer noch anpasst und dann die ganze neue Strategie dann eigentlich auch für nächstes Jahr wieder anwendet.
Wir haben auch schon so ein bisschen in die Zukunft geguckt. Das wäre auch so ein bisschen meine abschließende Frage. Aber vielleicht magst du uns ja mal so ein bisschen einen Ausblick geben. Also wir haben über Fairness, über Transparenz gesprochen. Aber ich glaube gerade, also ich meine, KI ist in aller Munde, deshalb Innovation. Dort, glaube ich, kann man nicht abreden. Aber magst du uns einen Ausblick geben, wo, ja, wo. Vielleicht machen wir es irgendwie auf ein Jahr oder sowas als zeitlichen Rahmen, aber wo du so den Weg des Dynamic Pricings hingehen siehst.
Ja, also ich denke, es kann dann auch sein, dass Dynamic Pricing mehr und mehr in andere Kanäle einbezogen wird, also irgendwie auf Social Media Channels und dass man das halt nicht nur über die eigene Webseite macht, sondern auch dann halt auch durch KI, weiß ich, mein Browser weiß, dass ich das und das mag, okay, es stellt mir diesen Angebot schlägt mir dieses Angebot vor, also dass es dort noch mehr Personalisierung eigentlich auch gibt, noch mehr Daten, also man kann heute schon viel sehen, ist der Nutzer, benutzt er ein iPhone oder ein Android-Handy oder wie auch immer, von woher kommen die Leute, dass man dort aber noch mehr Sachen auch sieht und ja, also es geht dann wirklich immer eigentlich schlussendlich noch mehr in die Personalisierung rein. Denke ich vor allem.
Wir haben den Wettbewerb noch mal ein bisschen rausgelassen. Hast du da noch eine Einschätzung, wie sich Dynamic Pricing auf den Wettbewerb in der Freizeitbranche auswirkt? Also
Ja.
gibt es mehr Wettbewerb, gibt es weniger Wettbewerb? Wie sieht das aus?
Genau, also bezüglich Wettbewerb bei der Freizeitindustrie denke ich nicht, dass das eine große Auswirkung hat, weil man in der Regel zu einem bestimmten Freizeitpark hingehen möchte. Nicht so wenn, wie im Hotel, wo ich sage, ich brauche eigentlich einfach ein Hotel, um zu übernachten, aber es ist mir relativ egal, wo ich hingehen möchte oder wo ich dann schlafe. Es kann aber dennoch auch, die Firmen können sich differenzieren durch die Daten. Also wenn man jetzt sagt, ja, gibt dieser Park, die den Dynamic Pricing anwendet und durch das viel mehr Daten sammeln kann, als der andere, und so dann wieder seine Angebote mehr personalisieren kann, tollere Packages anbieten kann, dann kann man dort halt schon auch einen Vorteil gegenüber anderen so durch erzielen. Und es gibt dann auch mehr Flexibilität eigentlich, also wo man da Marktschwankungen darauf reagieren kann und neue innovative Strategien eigentlich auch entwickeln kann. Also ich denke, langfristig, wenn man da gar nichts damit anfängt, ist man vielleicht schon, bleibt man irgendwo auf der Strecke liegen.
Ist immer gut, bei den First Movern dabei zu sein, meiner Meinung nach. Also
Genau.
von daher ein kleiner Appell an alle, die das noch nicht durchdacht haben. Jetzt ist der Zeitpunkt, darüber nachzudenken.
Also erstmal ganz lieben Dank, Sarina, für deine Einblicke und auch deine Argumente, die vor allem für sprechen. Natürlich hast du ja schon die Challenges genannt und ich glaube, diese Challenges sind, glaube ich, für uns alle total manageable, weil das sind, glaube ich, die meisten Herausforderungen, die wir eher schon in unseren Betrieben haben. Also Kommunikation, Implementierung von Systemen, dann kommt das Ethische noch so ein bisschen, wo ich mir dann aber immer denke, ja, ich glaube, Dynamic Pricing, ohne das jetzt hier hochloben zu wollen, aber ist, glaube ich, noch das fairste von allen Produkten, weil ich persönlich halte von diesem Coupon Schneeregen, den man manchmal so in Wochenblättern irgendwie hat, halte ich nicht so viel von, weil manchmal wirkt das so ein bisschen wie, man verkauft sich unter Wert. Und jeder, der es macht da draußen und damit Erfolg hat, dann gibt es euch da draußen wahrscheinlich recht und das ist dann auch vollkommen legitim. Aber ich glaube, es ist immer noch schöner, wenn man das selber steuern kann durch so eine oder eine Dynamisierung des Preises anhand von Faktoren, wie du schon genannt hast, ne, mit Jahreszeit, Wetter, Besuchszahlen, Trends etc. Anstelle eines 2-für-1-Gutschein irgendwo, weiß nicht, beim Discounter zu haben, was dann vielleicht auch noch so ein komischen Image-Beigeschmack geben könnte.
Absolut.
Und ja, auch an dich, Jessica, nochmal ganz lieben Dank, dass du das Thema hier mit aufgetischt hast. Ich glaube, wir gehen jetzt hier nochmal mit ganz geöffneten Augen raus und werden das Thema sicherlich nochmal häufiger sehen, beziehungsweise euch werden wir wahrscheinlich auch nochmal sehen, Sarina. Ihr wart ja dieses Jahr auf der VDFU Connects ja auch vertreten mit einem kleinen Stand. Das heißt, wenn ihr da weitere Fragen zu haben solltet, es gibt natürlich einen Link zu der Firma, bei der du arbeitest, das ist nämlich die Firma Smeets. Und falls ihr nächstes Jahr auch auf der Messe sein solltet, dann kommt einfach gerne rum, auch an NichtmitgliederInnen, die jetzt hier zuhören sollten. Ihr seid auch natürlich dann wieder eingeladen, weitere Informationen zu der Messe, zum Podcast und natürlich zum Verband des VDFU gibt es wie immer in den Shownotes oder auf vdfu.org. Und ich sage ein ganz großes Dankeschön an Sarina und an Jessica.
Ja, auch von meiner
Herzlichen
Seite
Dank.
ganz großes Dankeschön. Alles gut. Ich finde das immer so schön, wenn wir abschließen mit ja, so einem letzten Satz, was man heute mitgenommen hat. Also wahrscheinlich können das eher Stefan und ich tun, weil Sarina uns so viel Input geliefert hat. Also ich habe tatsächlich mitgenommen, dass jeder, der, also Auch wenn ich immer noch nicht meinen eigenen Freizeitpark führe, aber jeder, der sich überhaupt noch keine Gedanken über Dynamic Pricing gemacht hat, der sollte das schleunigst tun, damit man nicht nachher auf der Strecke bleibt und sich da überlegen, auch mit anderen Mitgliedern natürlich austauschen, die das schon tun. Und ich habe hier meine kleine Pro- und Kontraliste geführt. Also ich würde sagen, das Pro überwiegt deutlich über dem Kontra. Und ich glaube, man muss
Voll, ja.
Angst ablegen, und einfach mit der Zeit gehen. Und das sollte man immer, ja, im Kopf behalten.
Und wer das in den Zwischentönen gerade nicht rausgehört hat, Jessica hat gerade gesagt, noch keinen Freizeitpark hat keinen eigenen. Vielleicht wird sich das in den kommenden Folgen ändern und diese Wissensdatenbank wird jetzt genau dafür genutzt.
Das kann sein. Spoiler.
Ich bin
Alles klar.
gespannt.
Wir sind auch sehr gespannt, wie sich alles entwickelt. Und wie gesagt, Sarina, nochmal danke, dass du hier gewesen bist. Und für euch da draußen, den Abbinder habe ich ja gerade schon gegeben. Alle weiteren Informationen wie immer in den Shownotes. Und euch erstmal da draußen noch eine schöne Zeit. Bis bald.